um die Frage, wie und auf welche Weise können wir Gott in diesem Jahr dienen? Darum soll es gehen. Und der Predigttext von diesem Sonntag aus dem Buch Jesaja, Kapitel 42, die Verse 1 bis 4, geben darauf eine Antwort und das möchte ich uns in der Predigt entfalten. Hören wir zunächst einmal, was da im Predigttext steht. Da spricht Gott: Siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er die Wahrheit zu den Völkern hinaustrage. Er wird nicht schreien, noch lärmen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und einen klimmenden Docht nicht auslöschen. Getreulich wird er die Wahrheit kundtun. Er selbst wird nicht verklimmen, das heißt ermatten, und nicht zusammenbrechen, bis er die Wahrheit auf Erden fest begründet hat. Die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Also noch einmal, das ist die Frage für diesen Sonntag. Und vielleicht ist es ja auch eine Frage auf dieses neue Jahr hin. Es kann eine Frage sein für unser persönliches Leben, unser persönliches Leben mit Gott, aber auch als Frage gestellt sein für uns als Gemeinde hier in Obertshausen. Wie und auf welche Weise können wir Gott in diesem neuen Jahr dienen? Plakativer gesprochen, wie und wo können wir Handlanger Gottes sein? Nun ist mir das schon eine Frage und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die drängendste und die dringendste Frage zu Beginn des neuen Jahres für uns ist. Gott dienen? Ist das wirklich das, was ich so im Sinn habe? Wir haben ja schon ein paar Beispiele heute gehört und gesehen. 22 Jahre dienen im Kirchenvorstand oder an einer anderen Stelle in der Gemeinde zu sagen, ja, es gibt keinen Ruhestand, heißt das mit meinem ganzen Leben Gott dienen? Und ich weiß und habe das auch schon vielfach in Gesprächen so vernommen, man kann sich ja Gottes Dienst und den Glauben auch anders vorstellen, nämlich indem man fragt, ja, was kann denn Gott für mich tun? Und ganz persönlich fragen, wo, lieber Gott, kannst du mir denn dienen? Und etwas überspitzt gesagt, wo kann denn Gott mein Handlanger werden? Wo wird Gott zum Handlanger meiner oder unserer Träume? Aber Vorsicht, der Glaube könnte auf diese Weise ein trügerischer, um nicht zu sagen betrügerischer Glaube sein. Denn der Gott der Bibel, der sucht auf Erden keine Könige, denen er dienen kann, sondern die Bibel sagt es sehr deutlich, Gott, der Herr, ist König, dem wir auch als Christen dienen sollen. Aber halt, sagt dann vielleicht wieder jemand, ist nicht Jesus in diese Welt gekommen, um uns zu dienen? Heißt es nicht, er ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben? Zur Rettung vieler Menschen, ja, das steht zum Beispiel im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45. Und man muss es ganz deutlich sagen, ja, wenn es um unsere Rettung geht, unsere Rettung aus unserer Selbstsucht, aus unserer Selbstgefälligkeit, dann sind wir völlig, dann sind wir total auf Jesus angewiesen. Da sind wir wirklich darauf angewiesen, dass Gott uns dient, so wie eben Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, um eben ein für alle Mal einen Ausweg zu schaffen aus unserer Selbstsucht, aus unserer Selbstdarstellung, um dieses ewige Kreisen um uns selbst. Da brauchen wir Da brauchen wir nun wirklich Jesus. Und keiner kann Christ sein, der nicht Jesus an dieser Stelle kennengelernt hat und aus dieser Schleife der Selbstsucht herausgefunden hat. Aber so sehr wir Gott, so sehr wir Jesus an dieser Stelle brauchen, um frei zu werden aus unserer Selbstbezogenheit, aus unserer Selbstverliebtheit, so sehr braucht uns Gott dann ganz persönlich, braucht Gott seine Gemeinde um das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus hinein bzw. hinauszutragen in die Welt. Es gibt so ein schönes Beispiel vom Grafen Zinzendorf. Der hat als junger Mann vor einem Gemälde gestanden. Eine Kreuzigungsszene muss es gewesen sein. Und diese Kreuzigungsszene hatte noch einen Titel oder eine Unterschrift, besser gesagt. Und die lautete: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und das hat den Grafen Zinzendorf angesprochen, es hat ihn nicht mehr losgelassen. Es hat ihn auf seinem Weg mit Jesus dahin geführt, was eben aus ihm geworden ist, eine Erneuerungsbewegung für seine Kirche. Er ist dann auch selbst eben ins Pfarramt gegangen, hat Gemeinschaft, Gemeinden aufgebaut, hat die Mission ernst genommen, den Auftrag Jesu ernst genommen, die frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen. Es war Zinzendorf und die Brüdergemeinde, die er gegründet hat in Herrnhut, von der aus die ersten Missionare in die Welt hinausgegangen sind. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Diese Frage hat ihn bewegt. Ist es auch die Frage, die uns bewegt am Ende? Nein, Quatsch, am Anfang eines Jahres. Und darauf gibt der Text einige Antworten. Die erste Antwort steht schon gleich im ersten Vers. Da heißt es, Jesaja 42, Vers 1, siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat. Wer auch immer gemeint ist, das mag nicht ganz zu erhellen sein, ob der Prophet selbst damit gemeint ist oder ob Israel gemeint ist, den Gott hier als Knecht und als Erwählten bezeichnet. Ich beziehe es auf alle die, die bereit sind, Gott mit ihrem Leben zu dienen. Die nennt Gott eben Knecht und Erwählter. Und wenn das da so steht, dann heißt das eben, wir können Gott nur dienen, wenn wir in ihm unseren Herrn beziehungsweise in ihm unseren Bräutigam gefunden haben. Christsein lässt sich sicherlich in verschiedenen Bildern ausdrücken und ausmalen und auch das, wer Gott ist und was Gott ist, das lässt sich in ganz verschiedene Begriffe packen. Aber wenn wir sozusagen mal schauen, wenn Gott sagt, die, die ihm dienen wollen, sind Knechte, sind Erwählte, dann ist Gott ja im Gegenzug eben genau das. Er ist der Herr, dem die Knechte dienen, und er ist der Bräutigam, der sich seine Braut erwählt hat. Und so zeichnet eben Jesaja hier das Bild von Gott als Herr und als Bräutigam. Können wir Gott so sehen? Kann ich Gott sehen als meinen Herrn und als meinen Bräutigam? Und dann eben im Umkehrschluss wiederum, bist du das? Ein Knecht oder eine Magd Gottes? Bist du das? Eine Erwählte, eine Auserwählte Gottes, ein Erwählter Gottes? Ein Auserwählter Gottes? Und dann ist hier ganz entscheidend, und deshalb, man kann es kurz noch mal einblenden, habe ich hinter dem Unzeichen ein Ausrufezeichen gesetzt. Es gilt, beides zusammenzuhalten. Und ich glaube, dass das manchmal so eine richtige Herausforderung ist im Leben eines Christen, im Leben einer Christin, dass eben das eine nicht ohne das andere sein soll. Wir können Gott nicht auseinanderreißen und sagen, er ist nur der Herr oder er ist nur der Bräutigam, genauso wenig, wie wir nur sagen sollten, ja, ich bin ein Erwählter Gottes. Gott hat mich erwählt. Und das Knechtsein, das Gott dienen, weit von uns zu weisen. Es kann aber auch nicht sein, dass wir sagen, ja, ja, ich bin eine Dienerin Gottes. So sehe ich mich. Ich bin ein Diener Gottes. Und dann beugt sich unser Haupt ganz tief und man geht vielleicht auch bedrückt durchs Leben. Nein, auch dem, der so denkt, sei gesagt, du bist auch Erwählter. Du bist auch Erwählte Gottes, Auserwählte, Auserwählte Gottes, Braut, Bräutigam, wenn man das so will, in diesem Bild sieht Gott dich auch. Es gilt eben beides ganz untrennbar zusammenzuhalten. So wie Gott Herr und Bräutigam sein will unseres Lebens, so sieht er auch in uns beides. Knecht und Erwählter, Magd und Braut. Ein zweiter Punkt, der entscheidend ist für die Frage, wie können wir Gott dienen? Wir können Gott nur dienen, wenn wir begeistert sind, und zwar in dem ursprünglichen Sinn sozusagen, der sich in diesem Wort findet. Und in Jesaja 42, im zweiten Teil des ersten Verses, heißt es eben, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er die Wahrheit zu den Völkern hinaustrage. Wir können Gott nur dienen, persönlich, als Einzelner, als Gemeinde, wenn Gottes Geist auf uns liegt. Und den Geist Gottes, das erfahren wir auch im Neuen Testament an vielen Stellen, den Heiligen Geist, den gibt es immer nur im Zusammenhang mit einem Auftrag, den Gott gibt. Gott schenkt einen Auftrag und damit gibt er auch dann seinen Heiligen Geist. Der Auftrag hier heißt, die Wahrheit zu den Völkern zu bringen. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über das Leben. So wie wir es im Neuen Testament finden, so wie es Jesus gelebt und gelehrt hat. Das gilt es zu sagen. Es gibt eine Wahrheit über Gott, es gibt eine Wahrheit über das Leben, dass nämlich unser Leben nur dann zur Erfüllung kommt, wenn wir es ganz neu am Kreuz geschenkt bekommen, sodass es eben nicht mehr um uns selbst geht, sondern unser Leben sich um Gott dreht, dann findet unser Leben einen Sinn. Nochmal anders gesagt, der Heilige Geist ist nie ein Luxusobjekt oder eine Auszeichnung für besonders heilige Menschen, sondern der Geist Gottes treibt zum Dienst an. Er treibt mich persönlich zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Er wird auch uns als Gemeinde treiben zu denen, die eben Gott noch nicht kennengelernt haben und ihr Leben noch nicht im Bezug und im Blick auf Gott leben. Man kann das auch einzeln durchbuchstabieren an verschiedenen Gestalten. Jesus wurde mit Gottes Geist erfüllt kurz nach seiner Taufe durch Johannes. Das ist so die Zeit jetzt heute, ja, erster Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias, das heißt, Gott ist erschienen bei der Taufe Jesu und hat ihn mit seinem Geist erfüllt und damit auch ihm gesagt, wer er denn ist. Und es heißt dann bei Lukas im Kapitel 4, und Jesus kehrte dann in der Kraft des Geistes, also nach seiner Taufe, dann in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Umgegend. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Also man sieht auch da bei Jesus schon, dass er diese in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, seinen Dienst, wenn man das so bezeichnen will, in der Öffentlichkeit dann begonnen hat. Und von Paulus beschreibt es Lukas in der gleichen Weise. Das war vor den Toren von Damaskus. Da hatte er auch eine Begegnung mit Gott. Gott ist ihm, Jesus ist ihm erschienen. Und das helle Licht, das hat ihn geblendet, blind gemacht, und es brauchte einen Ananias, einen Christen aus Damaskus, der ihm die Hände auflegte, sodass er wieder sehen konnte. Das alles kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und dann schreibt Lukas dort im Kapitel 9, einige Tage war Paulus nun mit den Jüngern in Damaskus zusammen. Dann predigte er sogleich in den Synagogen von Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Auch da sehen wir, erfüllt von Gottes Heiligem Geist hat es Paulus nicht mehr ruhen lassen, sondern er ist zum Prediger geworden für die Wahrheit über Jesus. Manchmal steht diese Frage im Raum, ja, bin ich denn vom Heiligen Geist erfüllt? Und diese Frage lässt sich so leicht beantworten, nämlich wenn man sie etwas anders formuliert und fragt, treibt es dich zu den Menschen? Treibt es dich zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Vergangenen Sonntag haben wir hier Familie Becker ausgesandt für einen Dienst in Thailand. Sie wollen sich schulen lassen, um den Menschen, den Völkern in Thailand zu dienen. Treibt es uns noch zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht sich darüber freuen, dass Jesus die Schuld auf sich genommen hat, dass Jesus uns die Möglichkeit gibt, von unserer Selbstbezogenheit befreit zu werden und in der Gottesbezogenheit zu leben? Treibt es uns noch dazu, die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über Jesus den Menschen bekannt zu machen? Also das wäre so eine Frage. Kann man auch überlegen, die jungen Leute sind auch schon kräftig im Gespräch, sicherlich über die Fragen, die ich gerade so stelle. Und also überlegt ihr zum Beispiel, die lieben Konfirmandinnen und Konfirmanden, damit ich eure Aufmerksamkeit wieder bekomme, wie ihr zum Beispiel euren Mitschülern ab dem morgigen Montag wieder etwas über euren Glauben, über das, was ihr über Jesus erfahren habt, bisher im Konfirmandenunterricht oder in dieser Gemeinde, wie ich das denen irgendwie bekannt machen kann. Treibt es euch dazu, Jesus auch in der Schule bekannt zu machen? Oder sagt ihr, das ist so ein glaubensfreier Raum? Und natürlich, wir Älteren, die Frage eben auch, ob wir das unseren Mitarbeitern oder in der Freizeit unseren Mitspielern oder wenn wir irgendwo wohnen, unseren Mitbewohnern bekannt machen wollen, dass Jesus gekommen ist, ja, um sein Leben als Lösegeld zu geben, damit wir aus der Gefangenschaft der Selbstbezogenheit befreit werden. Wenn all das unsere Fragen sind, dann haben wir die Antwort auf die Frage, ob ich vom Heiligen Geist erfüllt bin. Ja, dann ist der Heilige Geist mit dir, dann wirkt seine Kraft in dir, wenn es dich zu denen treibt, die eben Jesus noch nicht kennen. Und andersherum gilt es eben auch, ohne Gottes Geist wird ein Leben als Christ sich mehr um einen selbst drehen. Und auch für Gemeinden kann das, oder Gemeinden kann das auch passieren, da wo der Heilige Geist nicht die treibende Kraft ist, da kann sich auch in einer Gemeinde vieles um die eigene Gemeinde drehen, aber eben nicht um die Frage, wie wir die Mitmenschen noch gewinnen können, die von der Wahrheit Gottes noch nicht überzeugt sind. Darum nochmal auch an dieser Stelle ganz wichtiger Hinweis auf zum Beispiel den Glaubenskurs, der am 25. Januar wieder einmal beginnen wird in unserer Gemeinde. Das ist eine Möglichkeit, wie wir Jesus unseren Mitmenschen bekannt machen können. Und da können auch eben ganz viele auf unterschiedliche Weise mitarbeiten, mithelfen, eben dienen. Ob das nun darin geschieht, dass man für ein leckeres Frühstück sorgt oder musikalisch etwas dazu beiträgt oder wie auch immer. Also, das wäre eine Möglichkeit, Gott zu dienen. Was braucht es noch? Ein dritter Punkt, auf den uns der Text hier aus Jesaja 42 hinweist, im Vers 2 heißt es, er wird nicht schreien noch lärmen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und einen klimmenden Docht nicht auslöschen. Also auch da ist noch einmal einer beschrieben, der mit seinem Leben Gott dienen will. Und ich habe das einmal so zusammengefasst in dem Wort feinfühlig. Feinfühlig sein, denn das scheint mir hier das Entscheidende zu sein bei diesem Text, dass ich mich leiten lasse, etwa so wie ein Ananias sich hat leiten lassen damals in Damaskus und eben offen war für die Möglichkeit, dass er in das Haus gehen sollte, in dem Paulus Zuflucht gefunden hatte in Damaskus. Und er hat es sich sagen lassen von Gott, Paulus die Hände aufzulegen, sodass er wieder sehen konnte und mit Gottes Geist erfüllt wurde und so weiter und so fort. Feinfühlig sein für das Reden Gottes, feinfühlig sein für Gottes Geist, offen zu sein dafür, dass Gott mich in dieser oder jener Situation ganz konkret leitet. Ich versuche mal einen Vergleich, haben wir alle heute noch vor uns, hoffe ich zumindest, beim Mittagessen. Beim Mittagessen muss ich warten, bis alles zu seiner Zeit fertig gekocht ist. Die Kartoffeln haben eine andere Zeit als die Bohnen und die Bratwurst hat eine andere Zeit als das Steak. Alles hat so seine Zeit und es gibt da ein zu früh von dem Herd wegnehmen. Es gibt aber auch ein zu spät etwas zu lange auf dem Herd zu lassen. Entweder ist es dann eben noch roh oder nicht durch oder wie auch immer, oder es ist verkocht, verkohlt oder verbrannt. Es braucht eben auch da den richtigen Moment. Den gilt es abzuwarten, den gilt es nicht zu versäumen. Und was ganz salopp gesagt eben für das Kochen beim Mittagessen oder wann auch immer wir kochen gilt, gilt eben auch für das Dienen Gottes. Und darum gilt es sozusagen sehr genau, sich immer leiten zu lassen von Gottes Geist. Und er will es uns ja zeigen, wer und was, wann dran ist. Auch ein Petrus hat sich auf diese Weise leiten lassen von Gott. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 11. Da sensibilisiert Gott ihn zunächst durch eine Vision. Und da ging es auch um quasi das Mittagessen. Und er sah eben ja, Speisen, die auf der einen Seite ihm als Juden erlaubt waren, aber er sah auch Speisen, die ihm als Juden nicht erlaubt waren. Und das verwirrte ihn, aber Gott wollte ihn damit vorbereiten auf die Möglichkeit, dass eben Jesus nicht nur für die jüdische Bevölkerung eine Rolle spielt, sondern eben für die ganze Welt eine Rolle spielt. Und dann heißt es eben, Apostelgeschichte 11, Vers 11, und sogleich standen vor dem Hause, in dem wir waren, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt waren, sagt Petrus, und der Geist gebot mir, ohne alles Bedenken mit ihnen zu gehen. Ganz konkret, ganz spezifisch. Petrus musste feinfühlig werden, um zu erkennen, das ist jetzt dran. Jetzt gilt es, mit nach Caesarea zu gehen und Jesus dort den Nichtjuden bekannt zu machen. Ich will noch ein anderes Beispiel verwenden, weil hier steht noch etwas vom Schreien und vom Lärmen. Das stimmt ja auch, es taugt nichts, wenn du einen Tauben vor einem Tauben losschreist, dann wird er es auch trotz allem Schreien, trotz der größten Lautstärke nicht hören können. Und es mag sein, dass wir eben auch manchmal auf taube Ohren stoßen, aber dann gilt es auch darin, sich leiten zu lassen und zu schauen und zu spüren, wo ist ein Mensch offen für das, was Jesus zu sagen hat? Wo ist er vielleicht noch nicht offen? Wo gilt es noch zu warten auf den richtigen Zeitpunkt? Der Heilige Geist will uns sensibilisieren, feinfühlig machen. Und das wird uns eben nur gelingen, wenn wir genau hinhören, genau hinsehen, was Jesus gesagt und getan hat. Und dann gilt uns auch das, was hier auch noch steht im Vers 4, was letztlich eine wunderbare Zusage ist für alle, die Handlanger Gottes sein wollen. Es heißt dann nämlich von dem, der im Dienst Gottes steht, er selbst wird nicht verklimmen bzw. eben ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er die Wahrheit auf Erden fest begründet hat. Die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Das heißt doch, wenn wir unser Leben leben mit Jesus, nicht mehr im Selbstbezug, sondern in diesem Christusbezug und in Jesus unseren Herrn und unseren Bräutigam sehen und wir also uns sehen können als seine Knechte, als seine Erwählte, dann sind wir vom Geist Gottes erfüllt und geleitet und dann werden wir aus einer verborgenen Kraftquelle schöpfen. Und wir werden eben nicht ermatten oder ermüden. Paulus kann das einmal so zusammenfassen, er sagt das auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, in den Versen 13 bis 16, hat er genau das Thema, was hier Jesaja hat. Er sagt, wenn wir vom Geist des Glaubens ergriffen sind, dann werden wir auch nicht verzagen, selbst wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Denn unser innerer Mensch, sagt er, wird von Tag zu Tag neue Kraft empfangen. Das ist das Wunder, das geschieht, wenn ich mich Gott anvertraue, wenn ich Gott das Recht gebe, über mein Leben zu verfügen, dass er mir dann auch seine Kraft, seine Stärke, seine Wachsamkeit zur Verfügung stellt. In den letzten Wochen habe ich mich darüber gefreut, da hatten wir immer wieder mal Gäste in unserem Gottesdienst aus Oberroden, zwei Missionarinnen über 80 Jahre alt, die über viele Jahre, Jahrzehnte im südostasiatischen Raum Jesus gedient haben, sich dort aufgerieben haben, aber eben auch, und so sind sie mir jedenfalls begegnet hier, wundersam strahlten. Ich glaube, dass genau das eben da sichtbar wird, was Paulus und auch Jesaja hier beschreiben. Der Heilige Geist erneuert seine Kinder Tag für Tag. Ich möchte noch jemand nennen, der noch ein paar Jahre älter ist und ich bin in diesen Tagen wieder darauf gestoßen. Es gibt auch ein Buch, ein Doppelband über ihr Leben, Gertrud Wehl. Ich weiß nicht, wer diesen Namen schon einmal gehört hat. Wir haben als Familie im letzten Jahr in der Vorweihnachtszeit aus diesem Buch gemeinsam gelesen und gestaunt, was diese Frau Gertrud Wehl Anfang der 60er Jahre in Hamburg erlebt hat. Sie hat als junge Frau, war sie eigentlich bereit, sie hat in einem Vortrag in England die Missionarin Gladys Elwood kennengelernt, persönlich kennengelernt und dachte eigentlich, naja, das könnte ja auch für mich so sein, dass Gott mich als Missionarin haben möchte in der weiten Welt. Und dann hat ihr aber Gott ganz besonders die Roma und Sinti aufs Herz gelegt. Und sie beschreibt in diesem Buch auch, oder in diesem Buch wird, in dieser Biografie wird beschrieben, wie Gott das eingefädelt hat und ihre Bereitschaft dazu, sich senden zu lassen, genutzt hat, um sie in Hamburg zu den Roma und Sinti zu schicken. Und sie hat dann dort erlebt, wie Roma und Sinti zum Glauben kamen und sich eine Gemeinde gebildet hat. Wie gesagt, das alles wird in diesem Buch sehr schön beschrieben. Das ist von Lothar von Seltmann. Der hat eigentlich zwei Bücher geschrieben. Das ist eine Ausgabe, in dem eben beide Bücher zusammengepackt sind unter dem Titel Die Kali. Das ist der Name, den die Roma und Sinti dieser Gertrud Wehl gegeben haben. Anfang der 60er Jahre war das, wie gesagt, hat sie all das erlebt, dieses wundersame Aufbrechen der Gnade Gottes in Hamburg. Und ehrlich gesagt, muss ich gestehen, habe ich gedacht, als wir das letztes Jahr gelesen haben, naja, das war Anfang der 60er Jahre, die gute Frau wird wahrscheinlich schon beim Herrn sein, wird verstorben sein. Dann habe ich sie mal gegoogelt und siehe da, 93 ist sie mittlerweile. Und was macht sie? Sie ist immer noch unter Roma und Sinti tätig, wie anders. Denn das war sozusagen der Ruf, den sie gehört hat. Sie hat zwar in der Zwischenzeit auch ab und an zunächst in den neuen Bundesländern, dann auch in Russland unter Roma und Sinti gearbeitet. Jetzt ist sie wieder in Hamburg zurück. Und es scheint auch da so eine verborgene Kraft in ihr zu wirken, dass sie sich treiben lässt und sagt, ich möchte weiterhin die gute Botschaft von Jesus zu den Menschen bringen, die ihn noch nicht kennen. Ich habe das vorhin so ein bisschen angedeutet. Es gibt ja im Christsein auch keine Altersgrenze, keinen Eintritt ins Rentenalter, keinen Ruhestand oder Altenteil. Die Aufgabe, der Dienst, der mag sich ändern. Aber das, was uns treibt, Gottes Geist, seine Liebe, seine Leidenschaft zu den Verlorenen, die wird sich nicht ändern. Wenn wir immer wieder uns eben auf den Weg machen und mit Jesus. Ich habe viele alte Menschen auch in meinem Leben kennengelernt, auch als Student habe ich sie besonders kennengelernt. Ältere Menschen, die bereit waren zu beten, etwa die Hebron-Schwestern in Marburg, die wohnten gleich nebenan, neben dem Studentenwohnheim und haben gerne immer Gebetsanliegen sich nennen lassen, um dann diese Anliegen vor Gott zu bringen. Wie auch immer. Also, der Dienst mag sich ändern, aber die Liebe und die Leidenschaft bleibt, wenn uns der Geist Gottes treibt. Ich fasse noch einmal zusammen. Wie sieht unser Dienst, wie sieht dein Dienst für Jesus in diesem Jahr aus? Der erste Punkt war, siehst du dich als seinen Knecht und seinen Erwählten, als seine Magd und als seine Braut? Kannst du dich so sehen? Zweitens, streckst du dich aus nach der Fülle seines Geistes? In Römer 12, Vers 11 heißt es, lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dritter Punkt war, hast du ein Ohr für das Reden Gottes, dass er dich zum richtigen Zeitpunkt zu den richtigen Menschen führt? Und ja, vierter Punkt war, dann darfst du wissen, du wirst unermüdlich unterwegs sein, voller Kraft im Beten und Bibellesen, im Ringen und im Reden für das Reich Gottes. Ich wünsche uns solch ein Jahr 2014 im Dienst für unseren Herrn und unseren Bräutigam Jesus. Amen.